Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Heute bei All You Can Stream, ein erschreckend realistischer Politthriller über das Ende der Welt, wie wir sie kennen, das heißersehnte Finale einer spanischen Liebestrilogie und Schauspieler Armin Rohde über seine neue Serie 113, die von den katastrophalen Folgen eines Busunglücks erzählt. All You Can Stream, dein Navigator durch die Streamingwelt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Herzliche Grüße gehen raus aus Hamburg in die Streaming-Welt. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha, einen wunderschönen guten Tag, schön, dass du da bist.
Kurz gezögert, ja, schönen guten Tag, Melanie, hi.
Ja, wir können es ja mal sagen, wir treffen uns hier im zweiten Anlauf. Der erste Anlauf ist ein wenig aus der Reihe getanzt, ein bisschen aus den Fugen geraten. Wir mussten ein bisschen schieben, deshalb einen wunderschönen guten Tag.
Sag ruhig, woran es lag. Ein Windows-Update hat uns überrascht.
Ja, wir kennen das alle, ne? Die Technik funktioniert nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Ja, es hat erst dich überrascht, dann hat es mich überrascht und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen es später. Jetzt sind wir aber hier und das freut mich und das freut auch dich hoffentlich und euch da draußen.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten freut es mich.
Ja, und zwar, ich wollte zum Einstieg direkt mit dir über etwas sprechen. Und zwar kommt die neue Staffel von The Witcher mit einem Schauspieler jetzt in der Hauptrolle, den ich persönlich ja sehr schätze. Es geht um Liam Hemsworth, der den lieben Henry Cavill jetzt ersetzt in der Hauptrolle. Und Micha, wir haben eine Kollegin, Melanie, die da sehr, sehr hinterher ist, die Serie auch sehr liebt. Ich glaube, du gehst mit einem etwas neutraleren Blick auf die Geschehnisse. Aber was hältst du denn von diesen Wechseln in der Hauptrolle?
Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe Melanie, unsere Kollegin, darauf angesprochen. Ich meine, der sieht ja schon sehr, sehr ähnlich aus. Und die meinte, nein, der sieht überhaupt nicht ähnlich aus. Da meinte ich aber, ja, die Perücke. Ja, aber der sieht auch ganz anders aus. Und die haben ihn nur von hinten aufgenommen und so. Also sie ist da sehr, sehr investiert. Mir, dadurch, dass ich kein Fan von der Serie bin, lässt das ziemlich kalt. Aber ich kann das schon verstehen. Wenn man da ein paar Jahre investiert hat, dann wird die Hauptrolle umbesetzt aus zweifelhaften Gründen. Es soll ja auch dann so ein bisschen Stress hinter den Kulissen gegeben haben zwischen den Serienmachern und Henry Cavill. Ich kann schon verstehen, dass man da so ein bisschen kritischer drauf schaut.
Vor allem nach 3 Staffeln, da denke ich mir so, warum hätten die den Stress denn nicht irgendwie schon eher ausdiskutieren können oder sowas? Also
du weißt doch, wie das ist in Beziehungen. Man versucht es dann nochmal und denkt so, alle nehmen sich vor, dass es besser läuft in der nächsten Staffel, ne? Und irgendwann muss man sich dann eingestehen, wir machen hier einen Cut.
Das verflixte vierte Jahr in dem Fall.
Dann. Genau. Wie siehst du das?
Ja, ich bin da
auch. In dem Fall und auch allgemein?
In dem Fall muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe The Witcher nicht gesehen, deshalb bin ich da neutral eingestellt. Es ist mir da nicht so wichtig, ehrlicherweise egal, könnte man fast sagen. Generell finde ich das aber auch schwierig. Also wir haben das ja zum Beispiel bei Fantastische Tierwesen gehabt mit Johnny Depp, der aus bekannten Gründen damals ausgetauscht wurde, die sich im Nachhinein ja nicht ganz so bewahrheitet haben. Aber das war halt ein Grund für den Konzern zu sagen, wir tauschen den aus. Da hat es dann Mads Mikkelsen gemacht. Und ganz neutral auf Story-Ebene tue ich mich da immer sehr, sehr schwer mit. Wenn ich eine Figur mittlerweile mit einem Gesicht verknüpfe und sage, das ist die und die Person, und dann wird die auf einmal ausgetauscht, dann kriege ich das für mich im Kopf immer nicht so ganz, ganz klar, weil ich mich ja schon dran gewöhnt habe, die Leute irgendwie ins Herz geschlossen habe und dann endet das so und man denkt sich, nein, komm, nein.
Ich finde, es macht immer noch mal einen Unterschied, ob es eine Kinoreihe ist oder eine Serie. Also beim Kinofilm hast du dann wie 4 Stunden, 2, 3, also pro Film 2 Stunden investiert, vielleicht waren es 2 Filme, dann wird umgesetzt. Kann ja immer mal passieren, auch wenn jemand stirbt, ne? Dann gibt es auch keine Alternative. Ich finde es bei Serien drastischer und ich habe mal so überlegt, es gab auch so berühmte Fälle, zum Beispiel bei Prince von Bel-Air, wo es dann, glaube ich, über 7, 8 Staffeln ging und irgendwann in der Mitte haben sie die Mutter umbesetzt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es eine Sitcom ist oder eine Comedy, aber dann wurde es teilweise auch thematisiert, ne, wo dann irgendeiner, der Freund von Will Smith, kam zu Besuch und sagt, Irgendwie sieht deine Tante irgendwie anders aus. Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne? Da haben die das so dann halt thematisiert. Du bist doch auch großer Scrubs-Fan, ne?
Ja, ich bin Scrubs-Fan. Mir fällt aber, wo du das gerade sagst mit den Features, mir fällt ein anderes Beispiel ein. Und zwar, das ist ein bisschen traurig, aber ich habe lange Zeit, also ich bin ja im Herzen eigentlich dann auch so ein bisschen alt. Kennst du diese Drombusch?
Ja,
Diese
klar, natürlich.
uralte, ja, uralt, ich glaube, es ist aus den 80ern, oder?
80er Jahre.
Ja, die Serie mit Vitta Poel, wo sie dann nach endlos vielen Folgen irgendwann die Tochter umbesetzt haben. Die Marion hieß sie in der Serie,
Marion, ja.
wo ich wirklich mein Herz dran gehängt habe, die total gerne mochte. Und irgendwann kam sie dann mit einem anderen Gesicht da rein. Und ich war so, und ich habe das dann ja 30 Jahre später geguckt, so ungefähr. Und ich konnte das dann gar nicht nachvollziehen. Und musste dann
Das,
auch erstmal die
ja.
Beweggründe googeln. Und die Hauptdarstellerin war schwanger damals. Und da haben sie gesagt,
Okay.
das können sie nicht einbauen. Und dann haben sie die ausgetauscht. Aus heutiger Perspektive No-Go, aber damals war das eben noch so.
Ja, und dann kannst du es, es war ja dann auch eher eine Dramaserie, wenn man so will. Die Drombus hat ja auch ernste Themen behandelt. Da kannst du dir denn solche Insider-Gags nicht leisten, wie bei Fresh Prince. Übrigens auch, deswegen habe ich auch Scrubs gesagt. Da spielt doch diese Sarah Chalk oder Chalky
Ja.
mit, die hat auch eine Rolle übernommen in Roseanne, in der Sitcom. Da hat sie irgendwann auch die Becky-Darstellerin ersetzt. Und völlig absurd, die hat dann übernommen und ein paar Staffeln später kam die alte wieder. Und dann kam die neue plötzlich in Gastrollen. Also es war wirklich total Meta, was du dir, glaube ich, wirklich nur in der Sitcom. Die haben sich praktisch diese eine Rolle irgendwann geteilt, weil die andere hat dann irgendwie College gemacht, dann hat die andere übernommen. Also total strange.
Das ist ja
Das
seltsam.
kannst du nur bei einer Sitcom machen. Und da wirst du dich, glaube ich, nicht mehr dran erinnern können. Denver Clan war ja auch ein großes Thema in den 80ern.
Ja, also ich habe nicht alle Serien der 80er geguckt, muss ich gestehen. Ich kenne es natürlich, aber ich habe es nicht gesehen.
Da gab es eine Szene, ich glaube, es war dann am Ende einer Staffel, wo es eine Explosion gab. Ich glaube, bei einer Hochzeit oder sowas. Und einige sind gestorben, andere wurden verletzt. Und der eine Sohn von dieser Familie, von den Carringtons, war am Gesicht verletzt. Und war dann so schwer bandagiert. Und ich glaube, dann in der ersten Folge der neuen Staffel haben sie die Bandagen abgenommen. Und da steckte dann plötzlich ein anderer Darsteller drunter. Dann haben die es damit erklärt, dass es irgendwelche kosmetischen Korrekturen gab. Weil der wollte aussteigen, der bisherige Darsteller. Und so haben sie das dann reingeschrieben. Oder war es ein
Was?
Autounfall? Auf alle Fälle Bandagen, die abgenommen wurden. Und plötzlich, ups, der sieht ja ganz anders aus. Aber war ja ein Unfall.
Das ist aber schon ein extremer Twist, den du da in die Story einbaust, um die Figuren
Ja.
einfach auszutauschen. Ne?
Da merkst du
Aber.
halt diese Soap-Opera-Wurzeln dann beim Denver Clan.
Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit Liam Hemsworth als The Witcher. Also vielleicht seid ihr da total große Fans, wenn das Ganze jetzt startet. Starten tun auf jeden Fall auch noch ein paar andere Sachen. Micha, was haben wir denn heute alles Schönes in dieser Folge mit dabei?
Wir haben dabei A House of Dynamite, ein politischer, ja, ein ganz dramatischer Politthriller bei Netflix. Dann haben wir Culpa Nuestra, unsere Schuld. Das große Finale der spanischen Erfolgsreihe läuft bei Prime Video. Und wir haben 113, eine deutsche Dramaserie in der ARD Mediathek. Und dazu haben wir auch den Hauptdarsteller Armin Rohde gesprochen.
Insgesamt 13 Minuten Standing Ovations bei den Filmfestspielen in Venedig hat die folgende Produktion erreicht. House of Dynamite, darüber sprechen wir jetzt, ist ein Politthriller, der ab dem 24.10. bei Netflix verfügbar sein wird. Micha, vielleicht ist das eine ganz schöne Möglichkeit, mal kurz so einen Einschub zu machen. Was hältst du denn von diesen Applausregelungen, die es am Anfang von Filmfestivals gibt? Weil ich finde das immer so ein bisschen hinfällig, weil die stehen ja bei allen super lange.
Ja und nein. Ja, weil, ja, du hast recht, die stehen super lange und das ist natürlich auch immer eine andere Situation, wenn die Filmemacher und die filmschaffenden Schauspieler mit im Saal sind, dann ist man vielleicht auch ein bisschen wohlwollender, aber es gibt schon Unterschiede, wie lang der Applaus ist. Übrigens, schöne Grüße in dieser Stelle an unseren Kollegen Hendrik, der mal ein Thema vorgeschlagen hatte, mal zu gucken, so ein Ranking zu machen, wer den längsten Applaus hatte, weil es ja mittlerweile wirklich dann in jeder Pressemitteilung auch drinsteht und jedem Artikel hat 13 Minuten Ovation bekommen, hat 15 oder nur 6,5 oder sowas. Also ja, also ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt 1:1 ein Gradmesser für die Qualität des Filmes.
Gefühlt ist 6,5 Minuten dann ja auch schon ein Armutszeugnis, ne? Wenn das dann groß angeteasert wird,
Aber
6,5 Minuten Applaus und das.
überleg mal, wie anstrengend das ist, 13 Minuten lang zu klatschen.
Ja.
Ich finde das teilweise die seltenen Male, wo ich im Theater war, total anstrengend. Also gut, da haben sich jetzt gerade 2 Stunden Leute verausgabt auf der Bühne für mein Vergnügen. Aber ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen, dass ich jetzt hier noch super lange mich verausgaben muss beim Applaus.
Du musst es anders sehen. Die werden ja dafür bezahlt. Du hast dafür bezahlt, dass du
So.
das im Zweifel sehen kannst.
So nämlich.
So, aber bevor wir jetzt abschweifen, House of Dynamite. Micha, du hast ihn gesehen. Worum geht's denn in dieser Produktion?
Es geht um eine Atomrakete. Eine einzelne Atomrakete nimmt vom Pazifik aus Kurs auf die USA. Und das halten alle anfangs, das wird natürlich von ganz, ganz vielen Abschirmdiensten und Militär überwacht, von Anfang an, vom Start. Aber die halten es zuerst für so einen Darstellungsfehler von den Satelliten und von den Radars und so weiter. Es ist also unbekannt, wo das genau gestartet ist, diese Rakete, und von wem sie gestartet wurde. Und jetzt versuchen die halt, als sich immer wieder vergewissert, dass es wirklich eine Rakete ist, die Kurs nimmt auf die USA, versuchen sie rauszufinden, ah, wer steckt dahinter? Wo ist das Ding genau gestartet und wie können wir es stoppen? Und der Film zeigt jetzt diese Anstrengungen, die an unterschiedlicher Stelle im Verteidigungsministerium, im Weißen Haus, in einer Radarstation in Alaska unternommen werden, um eben diese Fragen zu beantworten und dann letztendlich auch eine Antwort auf die Frage zu finden, wenn es zum Schlimmsten kommt, also wenn diese Rakete einschlagen sollte in einer amerikanischen Großstadt. Wie sehe eigentlich eine adäquate Antwort auf die Tötung von 10 Millionen Menschen aus?
Ist das in Echtzeit erzählt? Weil du sagst, es ist aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Orten quasi, wo die Leute damit reagieren. Und ich hatte gelesen, es sind, glaube ich, 19 oder 20 Minuten, die bleiben von dem Moment, wo sie merken, dass sie abgeschossen wurde, bis zum Einschlag theoretisch. Ist dann wirklich, begleiten wir jeweils diese 19 Minuten oder ist das im Zeitraffer dann erzählt?
Es ist nicht ganz Echtzeit, also die Geschichte wird dreimal erzählt. Immer vom Entdecken der Rakete auf den Radars bis zum Schluss, um das jetzt mal offen zu lassen, was genau der Schluss ist. Aber es sind dreimal, wird die gleiche Geschichte allerdings aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Also du hast immer unterschiedliche Hauptakteure. Und das hat dann so einen Kaleidoskop-Effekt, finde ich, dass du guckst, was macht das Militär, was macht der Verteidigungsminister, was macht der US-Präsident. Und insofern, aber diese 18 Minuten werden dann auch nicht komplett in Echtzeit. Also es ist jetzt nicht so wie bei 24, dass da wirklich eine Uhr mitläuft,
Okay.
sondern das ist so ein bisschen gedehnt, glaube ich. Dass es halt nicht nur dreimal 18 Minuten wäre, dann wäre der Film ja auch sehr, sehr kurz mit unter 60 Minuten. Und das ist schon abendfüllender Film.
Dreimal 19 Minuten, ja genau, ist ein bisschen schwierig. Jetzt hast du den Präsidenten schon angesprochen. Wer verbirgt sich denn dahinter und wen haben wir sonst noch im Cast mit dabei?
Der Präsident wird gespielt von Idris Elba. Idris Elba-Fans müssen aber geduldig sein, weil man sieht ihn lange Zeit nicht. Das haben sich dann die Filmemacher bis zum Schluss aufgehoben, seine Perspektive zu erzählen. Wir haben noch Gabriel Basso dabei. Der ist ja mit The Night Agent durchgestartet, mit der Netflix-Serie, also auch ein verwandtes Thema. Der spielt so einen, den stellvertretenden National Security Advisor, also einen Berater der US-Regierung. Und wir haben Rebecca Ferguson dabei, noch als bekannten Namen, die wir ja aus den Mission Impossible-Filmen unter anderem kennen. Und die spielt einen hochrangigen US-Militär-Captain, die da die Verbindung zum Militär ist. Und auch mit dieser Situation, die natürlich noch keiner durchgemacht hatte, weil niemand dachte, es wird dazu kommen. Also es gibt diese Vorkehrung und dieses System, aber niemand hat damit gerechnet, dass sie wirklich mal mit so einem Fall zu tun haben.
Niemand hat damit gerechnet. Das ist eigentlich sehr gut übertragbar in die aktuelle gesellschaftliche Realität, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass die da auch absichtlich mitspielen, das als Spiegel der Realität so ein bisschen zu betrachten und dieses Was wäre, wenn eben auch ja, darzustellen. Hast du das so als Spiegel der Realität empfunden beim Schauen?
Ja, von Spiegel einer Realität, die viele so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Das war auch der Grund oder das Motiv für die Filmemacher. Catherine Bigelow hat Regie geführt, die zum Beispiel Zero Dark 30 gemacht hat, also auch schon in diesem Bereich Politik, Militär sich auch schon ausgetobt hat und das thematisiert hat, hat für den The Hurt Locker auch einen Antikriegsfilm Oscar bekommen. Und
Als
ja,
erste Frau auf dem Regiestuhl. Ganz
das
wichtig, das jetzt
stimmt.
von meiner Seite nochmal einzuwerfen.
Genau, das war schon was Besonderes damals. Und war ja auch in dem gleichen Jahr, wo auch ihr Ex-Mann James Cameron nominiert war. Also war ein ganz interessantes Kopf-an-Kopf-Rennen damals mit Avatar. Ja, das ist eine Realität und das war für sie der ausschlaggebende Punkt zu sagen, wir haben weltweit, glaube ungefähr 12.000 Atomraketen, die unglaubliches Gefahrenpotenzial dastehen. Aber wir reden immer nur, wenn wir über Atomkraft oder die Gefahr von Atomkraft reden, dann meistens über irgendwelche AKWs, die stillgelegt werden. Aber die Tatsache, dass es müssen ja noch nicht mal Länder sein, es können auch nicht staatliche Organisationen sein, die es schaffen, einen Atomsprengkopf unter ihre Kontrolle zu bringen. Was ist dann? Was passiert dann? Und dieses Szenario spielt sie wirklich extrem detailliert und sehr, sehr gut recherchiert durch. Das Drehbuch stammt von Noah Oppenheim, der vorher hochrangiger Journalist in den USA war, der auch schon als Reporter in Nordkorea war, der in Russland war, der im Irak war. Der also wirklich auch weiß und auch die Connections hat, sowas wirklich wasserdicht zu recherchieren.
Der Film gilt, so viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wenn man mal Richtung der nächsten Awards-Saison schaut, jetzt schon als in gewisser Weise als Oscar-Kandidat, soweit man das jetzt schon beurteilen kann, hat ja auch einen temporären Kinostart bekommen, damit er eben bei den Oscars berücksichtigt werden kann. Unterschreibst du das? Würdest du sagen, den sehe ich auch bei den Oscars nächstes Jahr?
Ja, denke ich schon. Also die Qualität hat er allemal. Ich habe gerade so ein bisschen gezögert, weil das so ein Ensemblestück ist, dass du, glaube ich, niemanden guten Gewissens als Hauptdarsteller ins Rennen schicken könntest. Das sind alles Nebenrollen, auch bedingt durch diese Struktur. Der Film fängt praktisch dreimal an und du folgst halt immer anderen Personen, aber auch nicht nur diesen Personen, sondern du hast automatisch dann immer gleich so ein ganzes Ensemble von Leuten. Ja, das ist ein Oscar-Kandidat auf alle Fälle und nicht ohne Grund. Catherine Bigelow ist somit der größte Name, die ja auch sehr, sehr ausgewählt dreht. Also die macht jetzt nicht wie Ridley Scott irgendwie jeder gefühlt anderthalb Jahre einen Film, sondern die nimmt sich auch ihre Pausen, um Sachen zu entwickeln, zusammen mit den Drehbuchautoren, mit den Produzenten. Also rechne ich gute Chancen aus, mal gucken, was noch kommt. Und ja, es ist halt wirklich hochspannend. Es ist, aber ich muss auch noch die Leute noch warnen, die sich das anschauen, weil das ist wirklich das Gegenteil von einem Gute-Laune-Film. Das ist eigentlich ist es ein Horrorfilm als Polit-Thriller. Das muss man wissen.
House of Dynamite läuft ab dem 24.10. bei Netflix. Und ja, wenn ihr immer im Bilde sein wollt, machen wir hier, können wir nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn neue Streaming-Starts erscheinen, dann abonniert doch jetzt ganz, ganz schnell während des Hörens mal eben den Podcast. Dann drückt auf die Glocke, dann erfahrt ihr immer, wenn wir mit einer neuen Folge kommen und seid dann immer im Bilde, was für Highlights ihr euch gerade anschauen könnt.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Dramatisch war das Erste, was ich gedacht habe, als ich die ersten Bilder aus der folgenden Produktion gesehen habe. Wir sprechen jetzt über 113, eine neue sechsteilige Serie, die bereits in der ARD-Mediathek verfügbar ist. Micha, du hast dazu mit Armin Rohde gesprochen. Wir haben es eingangs schon mal erwähnt. Bevor wir zu diesem Interview kommen, natürlich erstmal an dich die Frage. Wenn ich sage dramatisch, was meine ich? Worum geht's in der Serie?
Es geht um einen Bus, der auf der Autobahn, also ist voll besetzt und durchbricht auf der Autobahn die Mittelleitplanke, gerät also auf die Gegenfahrbahn. Es gibt ganz viele Todesopfer und man geht jetzt natürlich im ersten Impuls von einem Unfall aus. Dann stellt sich aber heraus, als dieser Bus auf die Gegenfahrbahn gekommen ist, hat er sogar nochmal beschleunigt, was sehr, sehr unnatürlich für einen Unfall wäre. Also ist die Frage, was ist genau passiert an Bord dieses Busses in den entscheidenden Sekunden? War es Absicht des Busfahrers? Ist an Bord des Busses irgendwas Besonderes passiert, was dazu geführt hat? Und jetzt versuchen zwei Sonderermittler die Wahrheit rauszufinden. Und die Geschichte, die diese Serie erzählt, ist halt die von den Beteiligten davon. Das sind dann eben, dass pro Episode eine Geschichte erzählt wird von Leuten, die irgendwas mit diesem Vorkommnis auf dieser Autobahn zu tun gehabt haben.
Wofür steht die 113?
Ja, wir sind ja wieder bei meinem Lieblingsthema Serientitel und wie sinnvoll oder wenig sinnvoll sie sind. 113 bezieht sich auf eine Statistik, die das Bundesverkehrsministerium herausgebracht hat. Und es geht darum, dass nach einer Untersuchung bei einem Verkehrsunfall oder bei einem Unfall es im Schnitt 113 Personen gibt, die davon betroffen sind. Das können also dann die Opfer sein, die Angehörigen sein, Augenzeugen sein, aber es können auch die Ersthelfer sein, die mit der Versorgung dann zu tun hatten von den Überlebenden. Also ein Ereignis hat Auswirkungen auf ganz, ganz viele Menschen, auf viel mehr Menschen, als man sich eigentlich vorstellen könnte.
Ich habe gerade schon gesagt, dramatisch waren die Bilder. Und wie ist es denn jetzt in der Serie, wenn man sich das anguckt? Wie dramatisch wird's? Und sind das dann quasi die ganze Zeit qualmende Autos und sowas, in denen wir uns da bewegen? Oder wird da auch so ein bisschen auf die Hintergründe mehr geschaut?
Es wird schon immer eine neue Facette gezeigt von diesem Unfall. Und es wurde auch aufwendig gedreht. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Nee, es geht eigentlich eher, sonst würde es ja auch keine sechsteilige Serie tragen. Es geht dann wirklich um einerseits die Zeitebene, die sich danach abspielt. Also wie wird versucht, dieser Fall aufzuklären, aber auch natürlich die Vorgeschichte von den einzelnen Leuten, die irgendwie was damit zu tun hatten. Das kann Augenzeuge gewesen sein. Es geht einerseits auch um den Busfahrer zum Beispiel, gleich in der ersten Folge. Geht es darum, was hat den umgetrieben in den Stunden vor diesem Vorkommnis auf der Autobahn? Was war das für ein Mensch? Wie gehen aber auch gleichzeitig die Angehörigen von ihm um mit der Situation? Also nach und nach setzt sich eigentlich so ein Puzzle zusammen, bis es dann am Ende wirklich das komplette Bild ergibt und man sich wirklich ein Urteil erlauben kann, ah, so ist das gewesen.
Ja, also du hast gerade schon gesagt, Drehort, bisschen schwierig, es sei denn, man hat eine komplette Autobahn gefühlt zur Verfügung, was jetzt auch nicht so häufig der Fall sein würde. Haben die das im Studio gedreht oder wo ist das umgesetzt worden?
Die haben das in Berlin gedreht auf einem stillgelegten Teilabschnitt von der Autobahn und konnten da natürlich dann ziemlich schalten und walten und haben auch dann 2 Wochen lang einerseits diese Unfallsequenz gedreht, wo natürlich dann auch eine Menge Fahrzeuge in Betrieb waren, weil da gibt es dann auch noch ja Verkehr und dann gibt es auch die Frage, wurde vielleicht der Bus sogar berührt von einem anderen LKW? War das der Grund für den Unfall? PKWs sind auch noch dabei, teilweise auch Leute, die dann in den Unfall verwickelt wurden. Also da gab es eine Menge zu drehen, aber dann auch die Szenen, nachdem der Bus zum Halten gekommen ist. Und dann muss die natürlich ganz anders ausgestattet werden, diese Autobahn oder dieser Autobahnabschnitt, ne? mit Autowracks, mit Feuer, mit viel Karambolage und so. Das ist schon aufwendig gemacht. Und dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Schauplatz. Also in so einer großen Halle wird das Wrack von dem Bus hingestellt. Und diese Sonderkommission, die gebildet wurde, die hat auch dort Hauptquartier dann aufgeschlagen, wo du halt diesen riesigen Bus, und das ist echt eine coole Requisite, wenn du so willst, weil es halt auch, merkst halt, dass da auch ein Aufwand dahinter stand, die halt ständig im Hintergrund dann zu sehen ist. Und die machen natürlich dann auch ihre Besuche bei den Hinterbliebenen und bei Zeugen. Aber ja, ist natürlich schon ein wichtiger Part, diesen Unfall richtig einzufangen, filmisch.
Wir haben Armin Rohde gerade schon angesprochen. Es sind noch einige andere bekannte Gesichter auf jeden Fall dabei. Magst du mal kurz einen Überblick geben, wer spielt denn da so mit?
Wir haben zum Beispiel Anna Schut dabei. Wir haben Robert Stadelober dabei, der einen von den Ermittlern spielt. Ich finde es auch toll, den mal wieder zu sehen. Der war ja auch so eine Art Teenie-Star vor einigen Jahren. Dann habe ich ihn seltener gesehen und jetzt in letzter Zeit habe ich den Eindruck, dass er wieder mehr macht. Aber das kann auch einfach meine Perspektive gewesen sein. Also ich finde, er macht das sehr gut. Max von der Gröben spielt einen, ich glaube, es ist ein Feuerwehrmann, beziehungsweise so ein, ja, einer, der als erster dann mit am Tatort war und dann halt auch das ganze Schrecken mitbekommt und auch versucht, noch Leute zu befreien und so. Ja, also ein schönes Ensemble. Auch hier gilt ein bisschen ähnlich wie bei House of Dynamite, dass es wirklich auch keine eindeutige Hauptrolle gibt, außer jetzt die beiden Ermittler. Aber ansonsten sind es dann auch eher so Episodenstars. Also Armin Rohde spielt dann in einer Episode einen der Zeugen und der halt dann auch eine wichtige Rolle vielleicht bei der Aufklärung, bei der Ermittlung spielen kann.
Okay, Armin Rohde ist das Stichwort. Wir sprechen, also beziehungsweise wir hören jetzt gleich rein in dein Interview. Jetzt brauche ich von dir aber abschließend noch mal kurz eine Meinung. Es klingt dramatisch, es sieht dramatisch aus. Wie sehr geht es denn an die Nieren, wenn man sich das anschaut?
Das ist eine Serie, was wirklich, das ist jetzt nicht so das deutsche Serieneinerlei. Das ist wirklich eine ambitionierte Serie und das ambitioniert ist ja manchmal so ein bisschen so ein vergiftetes Lob, ne? Von wegen versucht, aber nicht geschafft. Das ist wirklich gut geworden, muss man sagen. Es ist clever konstruiert. Also nur mal um so ein Beispiel zu geben, was da auch für Geheimnisse ans Licht kommen. Und ich verrate da, glaube ich, nicht zu viel, weil, glaube ich, auch schon im Trailer drin ist und auch gleich in der ersten Folge ein großes Thema ist. Es geht zum Beispiel um diesen Busfahrer, der gestorben ist bei diesem Unglück. Und dann gibt es diese Szene, wo in einem Wartezimmer von der Polizei die Angehörigen hingebeten werden, um die Opfer zu identifizieren. Und dann wird der Name des Opfers, also des Busfahrers, aufgerufen und es stehen zwei Personen auf, die unabhängig voneinander gekommen sind. Und beide sagen, ich bin die Frau von Herrn so und so. Und durch diesen Unfall stellt sich raus, dass dieser Busfahrer ein Doppelleben geführt hat. Der hatte zwei separate Familien in zwei Städten, die voneinander nichts wussten. Und das ist dann schon mal, wo du sagst, okay, da lehnt man sich schon mal weiter nach vorne. Aber dann auch, wie gehen diese Frauen, die auch noch jeweils eine Tochter haben, wie gehen die damit um? Also jede von diesen Geschichten würde eigentlich auch die Armin-Rohde-Geschichte, er spielt einen Zeugen, der mit der glaubt, den Unfall gesehen zu haben, der aber an Demenz erkrankt ist. Wie sehr kann er sich auf seine Wahrnehmung verlassen? Also das wird wirklich sehr sensibel, finde ich, dargestellt und würde auch wahrscheinlich einen ganzen Film tragen. Also das nur noch mal, um so ein bisschen so eine Einordnung zu geben, was für eine Art von Serie das ist. Ja, kann ich wirklich empfehlen. Und ich habe mit Armin Rohde auch darüber, über das Projekt gesprochen, über auch, wie man einen Demenzkranken spielt. Und habe aber auch mit ihm, natürlich, was mich besonders interessiert, er hat ja sogar schon mal mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow und Kate Winslet in einem Film gespielt und habe ihn gefragt, ob er auch nicht auch mal den Traum von Hollywood hatte.
Da hören wir jetzt mal rein in dein Interview mit Armin Rohde.
Ja, ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Eureka Stream. Wir kennen ihn aus über 150 TV- und Kinoproduktionen, TV-Reihen wie Nachtschicht, Filme wie Der bewegte Mann. Er hat eigentlich alles gespielt, von Albert Einstein bis zum Räuber Hotzenplotz. Hallo Armin Rohde.
Jo, hallo schon, der Grüße.
Habe jetzt gerade diese unglaubliche Menge von Rollen angesprochen. Auf welche Rolle werden Sie eigentlich am meisten auf der Straße angesprochen und wie?
Das ist ganz eigenartig, das hängt tatsächlich immer mit dem zusammen, was als letztes gerade zu sehen war, gelaufen ist. Was ich dankbar registriere, weil es heißt, dass man mich nie auf irgendwas festgenagelt hat. Und das war immer meine größte Befürchtung. Das war auch vor vielen Jahren der Grund, warum ich zweimal hintereinander abgelehnt hatte, Tatortkommissar zu werden, aus Angst, da festgelegt zu werden. Hatte dann irgendwann die Befürchtung, als ich dann den Erichsen bei der Nachtschicht spielen sollte, habe ich dem ZDF gesagt, pass auf, das machen wir dann aber nicht allzu lange, gell? Das ist, weil ich möchte jetzt nicht der Kommissar werden. Und das Irre ist, dass ich in, vielleicht liegt es daran, dass wir nur eine pro Jahr machen bei der Nachtschicht. Und dass ich selbst nach 20 Jahren noch draußen rumlaufen kann und nicht der Kommissar Erichsen bin, sondern immer noch der Schauspieler Armin Rohde, den man, wie Sie gerade sagten, als Hotzenplotz gesehen hat, als Albert Einstein, als dies, als jenes und sowas. So dass ich mit dieser wunderbaren Wechselidentität, mit dieser Chamäleonhaftigkeit immer noch das Gefühl habe, ich mich hin und wieder zumindest die Illusion hingeben kann, dass ich draußen unerkannt rumlaufe. Das ist ein ganz wunderbares Gefühl, weil ich liebe Anonymität. Das ist einfach wunderbar.
Kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Und jetzt kommt ja eine neue Figur dazu mit Richard Born, einer der Hauptfiguren von 113. Das ist die neue Serie, über die wir heute sprechen wollen. Es geht um einen katastrophalen Unfall, wobei Unfall wird auch nochmal in Frage gestellt im Laufe der Serie, ohne zu
Ja,
viel.
das erfährt man dann im Laufe der Zeit immer mehr. Man tastet sich da an die Wahrheit heran, so im Laufe der sechs
Ja,
Folgen,
wollen
ja.
wir ja noch nicht zu viel verraten, aber es ist auf alle Fälle
Nee, dürfen wir nicht. Nee.
ein großer Unfall auf der Autobahn. Und dann stellt sich im Laufe dieser sechs Folgen heraus, dass einerseits die Hintergründe, was dazu geführt hat, zu diesem Ereignis, und dann auch, wie die unterschiedlichen Protagonisten miteinander verbunden sind, eben über dieses Unglück. Und einer davon ist halt Richard Born, ist der Chef einer Spedition. Was ist Richard Born für ein Mensch?
Das ist eine Frage, die beantworte ich mir selber eigentlich nie als Schauspieler. Weil ich spiele immer nur Situationen und das, was dann als Figur sich liest für den Zuschauer oder für den Kritiker, das entsteht dann im Auge des Betrachters. Ich weiß, dass es ein älterer Herr ist, der die Spedition leitet und beginnenden Alzheimer hat. Und alles, was darüber hinaus lesbar ist oder sichtbar wird für den Zuschauer, mag ich gar nicht schon so im Vorhinein hinreichen, weil weil damit würde ich selber beeinflussen, eine Sichtweise auf diese Figur, die möglicherweise ganz anders ist, als das, wozu der Betrachter in selbstständiger Betrachtung dann kommt. Von daher habe ich mich immer schon geweigert zu sagen, ich spiele jemanden, der ist so und so oder so und so oder so und so. Erstmal denke ich darüber beim Arbeiten selber tatsächlich nicht nach, so unwahrscheinlich das klingt, aber es ist so. Weil ich spiele immer, ich weiß ja, was los ist mit jemandem. Ich weiß, in welche Situationen der geht. Ich weiß, wem er begegnet, weil ich ja das Drehbuch gelesen habe. Und dann lasse ich die Dinge passieren und lasse mich jeweils auf das ein, was passiert. Ohne mir vorzunehmen, der ist jetzt so oder so oder so oder wie auch immer. Von daher mag ich da gar nicht selber derjenige sein, der den charakterisiert, um es kurz zu machen.
Was hat Sie denn speziell an der Figur gereizt?
An der Figur hat mich das Zarte, das Verwunderte auch und das Verwundete interessiert, dass da jemand ist, der bis jetzt ein Macher war, der Chef einer Spedition. Das ist ein sehr handfester Beruf, in dem man Stehvermögen, Überblicksvermögen und eine gewisse Dickfälligkeit auch braucht. Und wenn so jemand dann auf einmal anfängt, an sich und seinem Verhältnis zur Welt zu zweifeln oder damit Probleme zu bekommen, er merkt ja, dass mit ihm was nicht stimmt. Und nicht mehr weiß, ob er dem, was er meint zu wissen und was er meint beobachtet zu haben, ob er dem wirklich trauen kann, ob er die richtigen Zusammenhänge herstellt. Alles das ist für mich ganz faszinierend, zumal ich ja bei all den unterschiedlichen Sachen nicht gespielt habe. Aber was da doch etwas dominant ist, wenn man sich das mal anschaut, ist, dass es meistens Figuren sind, um die man sich keine Sorgen machen muss. Selbst wenn die mal auf die Fresse fallen, dann weiß der Zuschauer meistens, der kommt auch wieder rauf. Der klopft sich den Staub aus den Klamotten, richtet sein Krönchen und marschiert dann weiter. Und mich reizt es wahnsinnig, Figuren zu spielen, die eine Zartheit haben, um die man sich vielleicht dann doch ein bisschen Sorgen macht, wo man nicht weiß, schafft er das oder schafft er das nicht und geht er daran zugrunde oder wird er die Aufgabe überleben? Also das hat mich sehr gereizt und vor allen Dingen, weil es auch sehr gut geschrieben ist. Es ist einfach sehr gut geschrieben, man musste nicht viel ändern an den Texten. Kleine Korrekturen sind immer fällig, wenn man in der Situation merkt, das muss doch ein bisschen anders oder da, das Wort brauchen wir gar nicht, das lassen wir weg. Auch sowas kommt vor. Und dann der wunderbare Rick Ostermann als Regisseur, mit dem es wahnsinnig Freude gemacht hat, auch in einem Bereich, wo es fast schon nicht mehr darstellbar ist, wo eigentlich nichts Spielbares mehr da ist, auch da noch einen Amplitudenausschlag zu finden, auch da noch Farben zu finden. Also selbst Farben in der Dunkelheit noch Farben zu finden, auch im Nichts noch eine Bewegung zu finden. Und das war für mich ein äußerst faszinierender Vorgang. Und ich erinnere mich an Momente, wo ich dachte, das ist doch jetzt schon, ich habe doch schon ganz runtergefahren. Und dann kam Rick und meinte, nee, wir kommen da noch weiter runter.
Da geht noch weniger.
Da geht noch weniger. Und das war für mich unglaublich faszinierend und ein äußerst beglückender Vorgang, also diese Arbeit.
Wie haben Sie sich vorbereitet, jemanden mit Demenz oder mit Alzheimer zu spielen? Ist das was Sie aus dem Erfahrungsschatz, aus dem Lebensbereich nehmen können oder gab es da eine spezielle Vorbereitung?
Ich hab natürlich auch ein bisschen was dazu gelesen, aber mein eigener Vater hat in den letzten 9 bis 12 Monaten vor seinem Tod zunehmend Gedächtnisverlust gehabt. Das ist in meiner Verwandtschaft mehrfach aufgetreten, im Freundeskreis. Also ich weiß, wie das aussieht. Und es gibt auch Tage, wo ich es von mir selber kenne, wie sich jeder an sich selber kennt, wenn man sich selber mal ein bisschen beobachtet in seinem Verhalten, wo man nicht mehr weiß, wo man Angst hat. Heute Morgen ist mir der Name nicht eingefallen, danach habe ich meinen Schlüssel vergessen und jetzt suche ich meine Brille. Das wird doch wohl nicht was Schlimmes sein jetzt. Also ganz normale Vergesslichkeiten sind es letzten Endes, Zerstreutheiten. Und je mehr jemand denkt, also je mehr jemand im Kopf bewegt, umso eher vergisst er mal irgendwas, was vielleicht da nicht ganz so wichtig ist. Also man ist da ständig, vor allem wenn man es dann selber erlebt hat im eigenen Umkreis, denkt man natürlich bei solchen kleinen Vergesslichkeiten sofort, oh, geht's bei mir etwa auch schon los. Ne? Das ist ganz klar. Und von daher war das aber so, dass ich das aus eigener Beobachtung kenne und auch von eigenen Zuständen, in denen man einfach sehr ratlos, vergesslich und ein bisschen leer ist, wo man versucht, die Dinge zusammenzukriegen und es ist erstmal nicht so leicht. Und das muss man nur verstärken, und in den Vordergrund rücken. Dadurch entsteht ja im Auge des Betrachters die Figur, weil ich als Schauspieler spiele eigentlich nie eine Figur, ich spiele immer nur Situationen.
Ich fand ganz spannend, dass Sie gerade gesagt haben, dass das so eine Befürchtung ist, was wir alle haben, diese Krankheit, ja. Demenz oder Alzheimer, und ich kann das total nachvollziehen. Und bei Richard ist es ja so, die Figur ist ja, lebt ja für die Firma, die er mit aufgebaut hat, Traditionsunternehmen, und hat dann aber auch Sorge loszulassen, sein Lebenswerk. Und ich stelle mir gerade die Frage, wie das als Schauspieler ist, wenn Sie auch gerade gesagt haben, es gibt so Situationen, wo man vergesslich ist, aber inwieweit haben Sie denn Angst, dass das auch Ihren Tatendrang, der ja auch noch sehr, sehr groß ist, irgendwie bremsen könnte, gerade weil ja auch Ihr Beruf davon auch lebt, sich Texte merken,
ja,
zu können?
Ja, klar, wie gesagt, wenn mir innerhalb einer halben Stunde passiert ist, dass mir ein Name nicht einfällt, ich meinen Schlüssel vergessen habe und dann auch noch meine Brille suche, dann denke ich auch, Scheiße, ist es das jetzt schon? Und dann ist dieser Beruf ja eh so, dadurch, dass man als Schauspieler auch sein eigenes Instrument ist, als Geiger, als Pianist, hätte ich immer noch da die Geige stehen. Aber vielleicht haben auch Geiger Angst, dass sie eines Morgens aufwachen, nicht mehr wissen, wie man die Finger setzt auf dem Griffbrett oder die Finger auf der Tastatur des Klaviers, wo die hingehören, um eine Melodie zu erzeugen. Und als Schauspieler hat man noch zusätzlich das Problem, dass man sein eigenes Instrument ist und sein eigener Vermarkter, sein eigener, ich weiß nicht was alles in Personalunion. Das ist ein sehr komplexes Gebilde, als was man da unterwegs ist als Schauspieler, was einen auch an gewissen Tagen, an schwachen Tagen durchaus mal überfordern kann. Und wo man dann so reagiert, dass die Leute denken, oh, der ist aber arrogant geworden, ne? Nee, ist einfach nur ein Tag, an dem ich nicht so gut klarkomme. Passiert jedem. Und ich habe noch sehr viel vor, und diese Angst, die begleitet einen im Schauspielerleben immer. Ich habe ja früher auch lange Jahre Theater gespielt, und beim Drehen habe ich nie Lampenfieber, aber im Theater das Gefühl, obwohl, was soll einem passieren auf der Bühne? Ich hatte mal einen Hänger auf der Bühne, da bin ich zur Soufflöse gegangen und habe gesagt, du, ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber du weißt es bestimmt. Da hat sie es gesagt und sagte, habe ich gesagt, siehst du, wollte ich nur mal ausprobieren, ob du es tatsächlich weißt. Und dann geht's weiter, da passiert einem ja nichts, wenn man einen Hänger hat. Überhaupt nicht. Das Publikum mag das sogar, wenn es merkt, das ist live hier, und das ist auch nur ein Mensch, der Fehler machen kann. Also das ist auch nicht perfekt, der Typ da vorne. Eigentlich ist, und trotzdem denkt man immer, ich wache eines Morgens auf und weiß nicht mehr, wie es geht. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es geht. Was macht man als Erstes? Und jetzt bin ich auch noch seit einiger Zeit als Fotograf unterwegs. Ich mache ja gerade, ich bin mit meinen 70 Jahren gerade Shootingstar in der Fotoszene. Das ist wirklich irre. Wenn jetzt die politischen Verhältnisse da drüben andere wären und ich wäre 19, würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal für ein Jahr nach New York gehen, so wie man das in den 60er, 70er Jahren gemacht hätte. Aber so mache ich mit Freude meine Projekte hier. Es ist ein spannendes Projekt vor der Brust, und mal schauen, was daraus alles so wird.
USA ist ein schönes Stichwort. Sie haben, ich habe ja vorhin schon aufgezählt, so ein paar Sachen, die Sie in Ihrer langen Filmografie gemacht haben. Ein Film von 2011 war Contagion. Von Steven Soderbergh, genau, ja. Mit Jude Law, Matt Damon, Kate Winslet, also ganz, ganz groß, prominent besetzt.
Ja, ich war da der Einzige ohne Oscar, der da rumlief, von den Schauspielern.
Stimmt, Marion Cotillard war noch dabei. Inwieweit haben Sie auch mal von einer Hollywood-Karriere geträumt?
Von der habe ich geträumt, wie das wahrscheinlich jeder Schauspieler, der vor einer Kamera in Deutschland steht, irgendwann mal tut. Ich habe aber gemerkt, ich habe auch mal in Südafrika eine amerikanische Fernsehserie gedreht, habe ich den Kapitän eines Diamantensuchschiffs gespielt. Das war damals mit Roy Scheider und Alicia Milano, glaube ich, war das in Südafrika. Hab aber gemerkt, also wie da gearbeitet wird, das ist wenn man ein absoluter Star drüben ist und eine Wahnsinnsgage bekommt, dann ist das erträglich. Aber ansonsten ist das eine solche konkurrenzgeladene Atmosphäre. Alle laufen auf Zehenspitzen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie im nächsten Moment gefeuert werden, wenn sie was falsch machen. Also im Team, nicht von den Schauspielern, aber im Team. Der Regisseur, die Häuptlinge sind dann immer relativ entspannt, aber drumherum ist immer so eine Mucksmäuschen-Stimmung. Und ich fand das so unentspannt alles. Also wenn man ein paar Mal mit den Amerikanern gearbeitet hat, es mag auch andere Produktionen geben, es wird nicht überall so sein, aber das, was ich erlebt habe, habe ich gesagt, nee. Not my cup of tea. Das ist eine Welt, da muss ich nicht unbedingt zu Hause sein. Und außerdem ist man ja noch öfter und noch länger von zu Hause weg und noch weiter weg. Also, wenn sich da irgendwas Tolles gefühlt hat, so wie es im Christoph Waltz passiert ist zum Beispiel, der wird entdeckt von Tarantino, kriegt dann zwei Wahnsinnsrollen, kriegt für zwei Wahnsinnsrollen den Oscar, ist von da an Top-Liga in Hollywood. Also hat nicht nur einfach mal einen großen amerikanischen Film mitgemacht, sondern ist gleich, schießt von ganz weit hinten nach ganz weit vorne. Das ist natürlich sensationell, wenn sowas passiert. Aber das ist wie ein Sechser im Lotto, da kann ich nicht darauf hinarbeiten, vor allem nicht in meinem Alter. Wenn ich 20 wäre, würde ich sagen, vielleicht ich suche mir ein kleines Apartment in Los Angeles und dann werde ich mal sehen, was passiert. Nö, nicht mein Ding, so auf diese Art und Weise.
Gibt es denn trotzdem noch eine Traumrolle, die Sie gerne spielen würden?
Traumrolle, es gibt mehrere, es gibt Dutzende Traumrollen. Und zwar alle die Charaktere, die, wo ich denke, die wimmeln noch in mir rum und die wollen noch raus, die wollen ins Licht. Die wollen noch aktiv werden, gesehen werden, ihr Leben führen, wie auch immer. Und das spüre ich. Ich bin auch nicht leer, sagen wir mal so, ich bin auch nicht leer gespielt. Und die Wünsche, die man hat und die Fantasien, die man mit mir entwickelt, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, damals mir eine Rolle wie Bierchen zu wünschen, den ich dann aber sehr gerne gespielt habe. Ich wäre wahrscheinlich nie auf die Rolle Idee gekommen, mich als Hotzenplotz zu besetzen, den ich dann aber sehr gerne gespielt habe. Und mit vielen anderen Rollen ging es mir genauso, dass ich immer denke, wie kommt denn der auf mich jetzt oder wie kommt die auf mich? Das ist kapiere ich nicht, aber ich finde das spannend. Ich mache das mal. Also die eigenen Wünsche sind mir dabei gar nicht so wichtig, weil die vielleicht gar nicht die interessantesten sind. Was interessant ist, stellt sich dann erst im Laufe der Arbeit heraus und im Ergebnis dann auch hinterher. Und ich kann mir wünschen, ich möchte gerne mal einen Papst spielen. Natürlich würde ich gerne mal einen Papst spielen oder einen lieben Gott spielen oder Götz von Berlichingen oder sowas. Aber was bringt das, mir das zu wünschen? Dann kommt, wenn jemand dann kommt und sagt, hier ist ein Drehbuch, Götz von Berlichingen, dann denke ich, ist das ein scheiß Drehbuch? Und wer soll Regie machen? Oh, bitte nicht. Wer soll mitspielen? Oh nein. Und wir drehen nur nachts und irgendwo in, weiß nicht wo. Dann habe ich mir aber Götz von Berlichingen gewünscht und muss das dann jetzt machen. Nee, das hängt von so vielen Faktoren ab, was dann eine gute, beglückende Arbeit ausmacht am Ende, dass ich im Laufe der Jahre herausgefunden habe, dass es nicht viel Sinn macht, sich da was zu wünschen eigentlich. Es macht keinen Sinn. Es ist auch unproduktiv, weil man sich mit seinen Wünschen dann selber im Weg steht, weil diese Wünsche ja, wann wird einem schon mal so ein Wunsch erfüllt? Also wann kommt es schon mal genauso, wie man sich es gewünscht hat? Fast nie im Leben. Also man würde sich damit eigentlich blockieren. Man verstellt sich mit Wünschen den Blick für die Möglichkeiten.
Schön, ja. Schön. Ja. Gibt kein besseres Schlusswort für unser Gespräch, finde ich. Jetzt kommt ihr erstmal.
Ja, super.
Jetzt kommt erstmal, sehen wir Sie als erstes Mal in der Serie 113, ist in der ARD-Mediathek verfügbar. Herr Rode, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, ich höre ganz gerne.
Hey Football Fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Melanie, ich sag's, wie es ist. Es ist unsere Schuld.
Ja, ja.
Was werdet ihr euch fragen? Na, unser nächstes Thema. Culpa Nuestra, unsere Schuld, heißt das Ganze. Neuer Film bei Prime Video, ab jetzt zu sehen. Und hast du ja schon angedeutet, ist der Abschluss einer spanischen Filmtrilogie, Romantikdrama. Teil 3 ist es bereits. Ne? Jetzt stehen wir natürlich, beziehungsweise du stehst vor der Schwierigkeit, einerseits zu sagen, was passiert in diesem Film und was ist vorher passiert.
Ja, also wir haben eine bewegte Vorgeschichte dieses Paares, was da, beziehungsweise es ist ja kein Paar am Anfang des Films, beziehungsweise vielleicht wird es ein Paar, vielleicht wird es keins, das wissen wir ja noch nicht. Genau, also um vielleicht auf den ersten Film nochmal zurückzublicken, da haben wir eine junge Figur, Noah, in der Hauptrolle, die mit ihrer Mutter in eine andere Stadt, in ein anderes Land zieht und zu dem neuen Partner der Mutter, der natürlich auch ein Kind hat, das ist ihr Stiefbruder dann quasi, ich musste kurz überlegen, ist es Stiefbruder, und in den verliebt sie sich. Das kommt bei den Eltern aber gar nicht gut an und ist auch nicht so gut, weil der
dachte,
nämlich...
Dachte, du sagst, das kommt in den besten Familien vor.
Bruder, Schwester, komm. Nee, das kommt bei den Eltern nicht gut an und ist insofern auch nicht gut, weil der eine ziemlich dunkle Seite hat. Also der ist so in Autorennen verwickelt, hat auch ein Alkoholproblem. Also das ist alles ganz dramatisch. So, dann gibt es einige Auf und Abs. Dann ist dazwischen der zweite Film, den wir auch in der anderen Folge schon mal besprochen haben. Deshalb klammere ich den mal jetzt aus. Und jetzt sind wir bei Culpa Nuestra. Dritter Film spielt 4 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils und die beiden sind nicht mehr zusammen. Er ist mittlerweile in das Familienunternehmen seines Großvaters eingestiegen. Sie ist so noch so ein bisschen am Struggeln, wo ihr beruflicher Weg hinführt. Und dann treffen die sich auf der Hochzeit eines befreundeten Paares wieder. Und es kochen Emotionen hoch und so weiter. Aber es passt natürlich trotzdem immer noch nicht. Und dann durchleben sie wieder zahlreiche Turbulenzen.
Schön, schön ausgedrückt. Aber das ist dann schon, also auch wenn es jetzt vielleicht nicht mega komplex ist, man muss schon die ersten beiden Teile gesehen haben, ne? Oder um Teil 3 was abgewinnen zu können, ohne dass du jetzt schon dein Urteil abgibst über Teil 3?
Ja, also ich finde schon. Ich muss sagen, also ich glaube, es ist besser, wenn du zumindest den ersten und auch wenn du den zweiten Teil gesehen hast, um einfach diesen ganzen komplexen Familienverhältnissen, die da auch vorherrschen, wer da mit wem verwandt ist. Und wenn alte Figuren dann wieder aufploppen, wird es ja besonders kompliziert, wenn man die halt in dem Film noch nicht gesehen hat, aber aus vorherigen Filmen kennen müsste. Ja, es ist schon sinnvoll, wenn man sich da mit den vorherigen Produktionen einmal auseinandersetzt.
Es gibt keine Umbesetzung, wo Leute ihre Gesichtsbandage abnehmen und sagen, Ernesto,
nein.
Du siehst so anders aus.
Wäre schön gewesen, aber ich glaube, der Film ist auch nicht dafür gemacht, dass man das auf Metaebene nochmal irgendwie thematisiert. Okay. Von daher nein.
Okay. Kein Denver-Clan. Mega erfolgreich, die Filme, aber auch die Vorlage, die es gab. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, worauf eigentlich der ganze Erfolg fußt?
Ja, genau. Das basiert auf einer sehr erfolgreichen Buchreihe von Mercedes Ronn, die das vor einigen Jahren veröffentlicht hat, selber auch noch sehr, sehr jung war zu diesem Zeitpunkt, also auch Mitte 20. Das ist so ein Schema, das habe ich, glaube ich, neulich schon mal zu dir gesagt, was wir beobachten, weil Maxton Hall ist ja auch diese Thematik, diese jungen Liebesgeschichten, geschrieben von Mona Kasten, Hamburgerin, selber noch sehr, sehr jung. Und was die beiden Produktionen so ein bisschen eint, ist, dass in beiden Fällen das Ganze über so einen TikTok-Hype wirklich nach oben gespült wurde. Also es ist dann online durch die Decke gegangen, hat auf diesem Wege dann Verlag gefunden, ist super erfolgreich geworden. Und Prime Video hat sich dann gesagt, ist erfolgreich, super, machen wir eine Filmreihe in dem Fall draus, damit wir da auch noch ein bisschen was von haben.
Ja, nicht nur eine, sondern zwei eigentlich, ne? Wenn ich da an das englische Remake denke, worüber wir, glaube ich, auch schon gesprochen haben.
Nee, ich glaube, ich habe
das
auch gefragt. Ja, da haben wir bei anderen. Wir reden ja hin und wieder auch mal abseits dieses Podcasts miteinander. Nicht also, oft, aber gelegentlich.
Wir versuchen es auf ein Minimum zu begrenzen, aber es lässt sich manchmal nicht vermeiden, stimmt.
Ja, es gibt mittlerweile einen Ableger. Ich glaube, vergangenes Jahr ist, ich weiß gar nicht, wie die Londoner Version heißt, die hat halt ins Englische übersetzt. Genau. Und da wird das Ganze halt nochmal exakt genau so erzählt.
My fault, ne?
My fault, genau, danke. Ja, es ist exakt die gleiche Story, die sie halt einfach mal in ein anderes Land, in eine andere Gesellschaft, in ein anderes Ambiente irgendwie geschickt haben und gesagt haben, wir wollen da jetzt eben die Leute auch noch abholen. Muss ich aber ehrlicherweise sagen, verstehe ich nicht so ganz, weil Prime Video ja generell sehr international angelegt ist. Das ist ja, als wenn wir Maxton Hall jetzt auch nochmal irgendwie neu verfilmen. Gut, das spielt jetzt halt auch in Großbritannien, aber trotzdem, ich finde das wild, dass man das jetzt da tatsächlich nochmal in ein anderes Ambiente hebt.
Also ich würde nicht ausschließen, dass Maxton Hall auch nochmal verfilmt wird, auch für den US-Markt oder so. Also wer weiß.
Kann sein, ja. Was in dem Fall natürlich noch ein bisschen merkwürdig erscheint, ist, dass es halt so unmittelbar danach passiert ist, ne? Also wir haben die Originaltrilogie noch nicht mal abgeschlossen, beziehungsweise gerade den zweiten Teil veröffentlicht. Da kommt schon die Neuverfilmung vom ersten Part wieder woanders raus. Also ich finde, man könnte das dann auch irgendwie so ein bisschen nacheinander gestalten, aber es scheint ja zu funktionieren. Es kommt ja jetzt auch der zweite Film von der Londoner Version.
Aber es lässt sich immer noch steigern, weil oftmals ja sogar dann die Filmrechte verkauft werden, sogar bevor das Buch noch veröffentlicht ist. Ne? Also da gibt es ja auch Agenturen, die sich darauf spezialisieren, zu gucken, was wird gerade in Verlagen produziert oder angeboten und was eignet sich für eine Verfilmung. Also gar nicht mehr abwarten, ob das als Buch durchstartet, sondern schon vorher sagen, okay, wir committen uns und machen daraus einen Film.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt aber bei den Produktionen natürlich insofern schwierig gewesen, als dass das nicht von Anfang an einen Verlag hatte, beziehungsweise dass das ja wirklich durch diese BookTok-Ära bei Instagram und TikTok so durch die Decke gegangen ist, dass man gesagt hat, okay, wir geben dem jetzt einen Verlag und dann auf Basis dessen erst dann auch die Filmrechte vergeben hat.
Wir hatten zuletzt ein paar Filme, auch so Romantik-Dramen, würde ich sagen, teilweise auch ein bisschen Thriller, die so sehr freizügig waren. Ich denke da an Undressed bei Prime Video, an Fall for Me bei Netflix. Wie freizügig ist denn die Culpa-Reihe und jetzt speziell Teil 3? Ordnet sich das da ein oder ist das eher ein bisschen zahmer?
Ich habe den letzten Film damals ja auch schon im Podcast besprochen. Da kam mir das sehr, sehr viel vor. Also es war extrem viel nackte Haut, sehr viel, was da auch gezeigt worden ist. Das ist jetzt in diesem Film weniger. Also es gibt so zwei sehr explizite Szenen, wo man sagt, okay, da sieht man jetzt auch einiges, aber das haben sie ästhetisch, ehrlich gesagt, ganz geschickt gelöst, muss ich sagen. Also da siehst du auch nie, auch nur ein bisschen zu viel. Du siehst was, aber nie zu viel. Das ist da schon in Ordnung, aber es ist im Vergleich zum zweiten Teil auf jeden Fall weniger geworden, wenn man das jetzt so in Schlange packen möchte.
Ist interessant, weil man hätte, oder ich hätte jetzt auch gedacht, dass es vielleicht dadurch, dass es aus Spanien kommt, katholisches Land, der immer dann noch stärker geprägt, vielleicht durch die Kirche, dann da ein bisschen gezügelter wäre. Ne? Aber wenn Teil 2 da auch schon Haut gezeigt hat, dann scheint das auch nicht mehr zu stimmen.
Nee, das ist ja letztendlich auch das, was die Bücher verkaufen. Das ist ja diese verbotene Affäre, beziehungsweise diese verbotene Beziehung, die von allen Leuten irgendwie belastet wird. Und das lebt tatsächlich auch davon, dass die beiden untereinander eine sehr große Anziehungskraft haben, wo ich manchmal denke, vielleicht sollte man öfter mal miteinander reden.
Nicht nur immer diese stummen Blicke austauschen.
Nackte Haut zu zeigen. Da ist der Film schon sehr, 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 sehr schnell, Kinder, was das betrifft.
Kinder, redet doch miteinander. Im Trailer, den ich gesehen habe, das hat mich ja richtig gewissenhaft vorbereitet, da spielt zumindest so gefühlt auch Action eine Rolle. Man sieht wieder diese schnellen Autos, wirkte fast wie so eine Szene aus Cobra 11, Alarm für Cobra 11. Aber das ist dann eher so eine falsche Fährte, der ich da aufgesessen bin.
Ja, also es ist insofern eine falsche Fährte, als dass die Reihe halt in den ersten Filmen besonders darauf gefußt hat. Die beiden sind jetzt aber natürlich älter. Also wir befinden uns nicht mehr in der Schulzeit, wir befinden uns jetzt im Erwachsenenleben. Er leitet halt ein Unternehmen, sie ist jetzt eben dabei, einen Job zu finden. Also die können sich das beide nicht mehr leisten, da in irgendeiner Form auf das falsche Auto zu setzen, mehr oder weniger. Es gibt einige Rennszenen, gerade am Ende ist auch nochmal eine sehr rasante Szene dabei, aber es ist nicht so, dass das den ganzen Film jetzt prägen würde. Also da sind die schon erwachsener geworden und haben sich weiterentwickelt tatsächlich.
In meiner Erinnerung warst du relativ enttäuscht von Teil 2. Wie sieht es denn jetzt bei Teil 3 aus?
Also ich muss sagen, ich bin mit sehr, sehr, sehr niedrigen Erwartungen rangegangen. Was ja generell immer schon eine gute Basis ist, weil man kann ja nur positiv überrascht werden. Ja,
wie du auch hier an jede Podcast-Aufnahme rangehst.
Genau, es wird sowieso nichts. Also von daher, ja, was soll man erwarten? Ja. Genau, also das ist natürlich insofern positiv, als dass man immer positiv überrascht werden kann, bin ich in dem Fall jetzt auch im Vergleich zum vorherigen Film geworden. Also ich muss sagen, da war mehr Story drin und mehr Wendung, als ich es mir erhofft habe. Man muss aber auch sagen, es ist sehr viel Story und sehr viel Wendung. Also wir haben Seitensprünge, wir haben Familienstreitigkeiten, wir haben Todesfälle, wir haben Hochzeiten, wir haben Schwangerschaften. Also wir für einen Film einfach sehr, 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 sehr viel Input. Also für meine Verhältnisse war das völlig überladen an Drama. Da musstest du dich erstmal dran gewöhnen. Und gleichzeitig sind es natürlich ganz, ganz große Emotionen, die diese Figuren umtreiben. Und es hoffen natürlich alle, dass die beiden nach 3 Filmen jetzt wieder zueinander finden. Deshalb, ja, ich muss sagen, für alle Fans ist das klasse. Alle anderen sollten vielleicht, wenn sie da jetzt mit einsteigen sollten, vom dritten Teil erstmal die Finger lassen.
Okay. Also, die haben ja so viel reingepackt anscheinend in Teil 3. Das hätten sie locker auch noch in den vierten reinpacken können. Aber das wird nicht passieren, oder? Ist es wirklich Schluss nach Teil 3?
Ja, also so wie ich das interpretiere, ist da jetzt Schluss. Die Geschichte ist auserzählt und wir haben ja jetzt noch, wir fangen ja jetzt beim zweiten Film jetzt in London erst wieder an. Also alle Leute, die jetzt quasi noch Interesse haben, weiterzuschauen, können sich dann ja das Remake angucken. Und wer weiß, wenn das gut läuft, vielleicht haben wir dann bald noch Culpa Mia Deutschland oder sowas, was weiß ich, Berlin. Können sie ja noch eine neue Verfilmung machen.
War eine Eikel. Aber jetzt kommt erstmal das Original. Culpa Nuestra, unsere Schuld, ist ab sofort bei Prime Video verfügbar.
Das war's. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und Micha, ich weiß, du liebst Serientitel und deshalb muss ich jetzt zum Abschluss dich nochmal darauf hinweisen, was mein eigentliches Problem war mit House of Dynamite. Ja. Es gibt ja ebenfalls bei Netflix jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es schon gestartet ist oder ob es demnächst startet, House of Guinness. Dann haben wir noch House of Gucci mit Lady Gaga, was ja auch vor nicht allzu langer Zeit lief. Ich bin mit diesem House of, das irritiert mich sehr. Ich habe da momentan Probleme mit. Ich sag auch jedes Mal, wenn ich House of Dynamite mein House of Gucci oder House of Guinness.
House of Cards, ja, es ist eine Menge Häuser. Damit ging ja alles los.
Meinst du, das ist alles deshalb? Meinst du, sie haben sich das deshalb abgeguckt? Ist das der Ursprung?
Ich glaube ja. Also da war es das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist. Was war denn noch? Es gab da noch eine andere mit Don Cheadle. Was war denn das? War das nicht auch ein House of? Mit hier Dingenskirchen. Kirsten Dingsbums. Naja, wir werden das, unsere Rechercheabteilung wird das nachreichen,
Wollte
wo
ich
sie
gerade
so eine
sagen.
Unternehmensberaterin gespielt hat. Naja,
Weiß ich
ich
nicht.
guck mal.
Ich werde es mal googeln. Gib einfach.
Jetzt weiß ich wieder, House of Lies. Das war, glaube ich, sogar noch früher.
Das habe ich auch noch nie
House of
gehört.
Lies.
Also hat House of Cards auch abgekupfert, können wir damit
House of
feststellen.
Cards gab es leider schon, glaube ich, in den 80ern als britische Serie. Also doch, die waren wahrscheinlich die ersten. Ja, ich finde es auch bei House of Dynamite nicht ganz passend, weil das, du kannst dir auch nichts darunter vorstellen, wenn du nur den Titel hast, House of Dynamite, und es geht um eine Atomrakete, die irgendwie nicht zu stoppen ist, finde ich eher ein schwacher Titel.
Gut, okay. Ob wir davon weitere Beispiele in der nächsten Folge haben werden, davon könnt ihr euch selber überzeugen. Nämlich, wir erscheinen immer am ersten und am dritten Freitag des Monats, wie ihr wisst, weil ihr den Podcast abonniert habt. Und Micha und ich suchen jetzt wie immer die spannendsten Titel fürs nächste Mal raus. Die absurdesten Titel, die schlechtesten Titel. Micha, ich bin sicher, da fällt dir was ein.
Bestimmt wieder was dabei, über das man sich aufregen kann.
Bis dahin, macht's gut. Viel Spaß beim Streamen. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.